Es war ja nicht die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam. Marie Curie hatte schon einige Jahre vorher einen Nobelpreis bekommen, zusammen mit ihrem Mann. Aber Selma Lagerlöf war die erste Literatur-Nobelpreisträgerin.
Sie ist immer schon sehr, sehr beliebt gewesen, auch im großen Lesepublikum. Auf der anderen Seite ist sie natürlich sozusagen in Zusammenhang mit der eher so ideologiekritisch, sozialgeschichtlich ausgerichteten Literaturwissenschaft der 70er und danach der 80er Jahre etwas in Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hat sie einseitig als Märchentante gelesen.
Selma Lagerlöf, Dichterin des Nordens. Eine Sendung von Konrad Lindner.
Ein Haus wie im Märchen. Zwischen Wald und Wiesen der Gutshof, drumherum ein blühender Garten, daneben der Stall, leuchtend rot gestrichen. Moorbacka, ein Idyll wie aus dem Bilderbuch. Hier in der schwedischen Provinz Värmland lebte die Schriftstellerin Selma Lagerlöf. Viele ihrer Geschichten, etwa die von Nils Holgerssons wunderbarer Reise oder der Auswandererroman Jerusalem, haben letztlich ihren Ursprung auf dem Hof, auf dem die Schriftstellerin 1858 geboren wurde und ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Heute ist der Landsitz in den Sommermonaten ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Fremdenführerin Hertha Hedlund führt Besucher durch das geräumige Wohnhaus.
Jetzt sitzen wir in Moorbacka und wir sitzen in der Bibliothek, in der Selma Lagerlöfs Arbeitszimmer. Ein sehr hübscher Raum, der ist ganz grün gemalt mit Gold drauf. Sehr, sehr schön. Ein stilles Zimmer. Die Selma Lagerlöf möchte so gerne ein stilles Zimmer haben und hier ist wirklich still.
Ich finde, es ist so schwer, Bücher zu schreiben, sagte Selma Lagerlöf einmal. Trotzdem schrieb sie gern, meistens am Abend und spät in der Nacht. Dabei saß sie nicht am Schreibtisch, sondern machte es sich auf ihrem Divan gemütlich. Tagsüber kamen junge Sekretärinnen aus dem Städtchen Sunne und tippten die neuen Manuskriptseiten in die Schreibmaschine. Gleich neben der alten Schreibmaschine steht ein Plattenspieler.
Denn die Selma Lagerlöf, die war ja sehr, sehr bekannt und sehr berühmt. Und sie hat sehr viel aufgenommen in Radio, sie hat gelesen in Radio. Und jetzt kann man das wieder hören, wenn man die Platten, die Schallplatten aufspielt. Und das, was wir jetzt hören wollen, das sind die ersten Strophen von dem Buch Nils Holgerssons Wunderbare Reise durch Schweden.
Und diese ersten Zeilen liest Selma Lagerlöf selbst.
Ein Gang in Folge. Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och linhårig.
Es war einmal ein Junge. Er war etwa 14 Jahre alt, lang, dünn und flachshaarig und ein rechter Taugenichts. Am liebsten schlief und aß er. Und dann machte er gern dumme Streiche.
Als Nils Holgersson versucht, auch noch einem Wichtelmännchen einen Streich zu spielen, wird er bestraft. Der Kobold verwandelt den frechen Kerl in einen Däumling. Der entsetzte Nils schrumpft auf ein winziges Maß, bemerkt aber auch, dass ein Wunder mit ihm geschehen ist. Er versteht plötzlich die Sprache der Tiere auf dem Hof. Auch das heftige Geschnatter der Wildgänse, die in keilförmiger Flugordnung vorbeiziehen, ist für ihn kein bloßes Geschnatter mehr.
Obwohl sie in großer Höhe flogen, hörte er trotzdem, wie sie schrien, »Jetzt geht's in die Berge! Jetzt geht's in die Berge!« Als die Wildgänse die Hausgänse erblickten, die auf dem Hof herumliefen, näherten sie sich dem Boden und riefen, »Kommt mit! Kommt mit! Jetzt geht's in die Berge!«
Als sich der junge Hausgänserich Martin den Wildgänsen anschließt, will der Däumling ihn zurückhalten. Doch er ist viel zu schwach. Der Gänserich schwingt sich mit Nils Holgersson auf dem Rücken in die Höhe. So beginnt der Flug über die Wälder und Seen Schwedens. Und so beginnen die Abenteuer und Prüfungen des Nils Holgersson. Im deutschsprachigen Raum ist Selma Lagerlöf hauptsächlich als Verfasserin dieses Kinderbuchs über die stolzen Wildgänse bekannt. Nils Holgersson wird selbstverständlich auch in dem Band zur skandinavischen Literaturgeschichte erwähnt, den Jörg Glauser herausgegeben hat. Er lehrt an den Universitäten Zürich und Basel nordische Philologie.
Die Entstehung und so Umstände sind natürlich bemerkenswert. Das ist eine Auftragsarbeit, ein Schulbuch, das zu diesem Weltraum gekommen ist. Auf der anderen Seite sind auch die ursprünglichen Illustrationen durchaus interessant und sozusagen dieses Verhältnis, dieses sehr, sehr spezifische Verhältnis von Text und Illustration, von Text und Bild, ist etwas, was ein großes, faszinierendes Element ausmacht. Und da sollte man eben, würde ich meinen, gerne auf die originalen Abbildungen zurückgreifen. Es gibt natürlich zahlreiche Dutzende, Hunderte von späteren Bebilderungen, Illustrationen. Die ursprünglichen Ausgaben sind aber doch sehr bemerkenswert.
Für die skandinavische Literaturgeschichte hat Annegret Heitmann das Kapitel über Selma Lagerlöf geschrieben. Die Literaturwissenschaftlerin von der Universität München leistet in ihrem Porträt Bergungsarbeit. Ihre zentrale These ist, dass der mündliche Erzählton von Selma Lagerlöf und die vielen Bezüge auf ihre Heimatregion Värmland lange Zeit den Blick für die Modernität und Vielschichtigkeit ihres Erzählens verstellt haben. Nicht zuletzt am Nils Holgersson macht Annegret Heitmann deutlich, dass das Klischee von der Märchentante Selma Lagerlöf nicht stimmt.
Eine große Diskussionsfrage um 1900 in Schweden war die sogenannte Norrlandsfrage. Es gab eine Riesendebatte in der Zeit, ob man die Bodenschätze dort ausbeuten sollte, ob man eine Eisenbahn bauen sollte, ob man die Wälder abholzen sollte. Für Holz gab es damals gute Preise. Also war dort ein ökonomisches Potenzial vorhanden, das manche nutzen wollten, andere wiederum nicht. Also das ist eine intensive Zeitdebatte, die sogenannte Norrlandsfråga. Und die wird zum Beispiel in Nils Holgersson, in diesem angeblich nur für Kinder geschriebenen Buch, bildet sie auch so eine Art Resonanzboden. Sie ist durchaus vorhanden, Norrland als Land der Zukunft.
Nicht einmal in ihrem Kinderbuch verzichtete Selma Lagerlöf darauf, aktuelle Probleme darzustellen. Zum Beispiel den Tourismus, der sich um 1900 auch in Schweden zu einer Massenbewegung entwickelte.
Um die Natur zu sehen, steigen diese Touristen auf einen Aussichtsturm, auf dem zufällig natürlich auch der kleine Nils Holgersson sich befindet, weil er dort die Nacht verbracht hat, weil es ihm unten zu kalt war. Und dort erlebt also Nils Holgersson diese Gruppe von jungen Wanderern, die die Natur ansehen, indem sie sie mit einer Karte vergleichen. Sie halten also eine Karte davor und sie begeben sich auf einen Turm. Das heißt, sie entfernen sich eigentlich aus der Natur und vergleichen die Natur mit dem, was sie schon über sie wissen, was die Medien ihnen schon vermittelt haben. In so einer ganz klitzekleinen Episode kann also Selma Lagerlöf ganz charakteristische Merkmale des damals modernen Tourismus unterbringen. Sie kann ein Thema in der Zeit einbauen und vielleicht auch eine kleine Tourismuskritik anbringen, wobei das alles nur kleine Stationen auf der Reise unseres Helden Nils Holgersson sind.
Bis heute gilt dieses Kinderbuch als schönster Reiseführer Schwedens. Denn die meisten Beschreibungen darin stimmen mit den heutigen geografischen Gegebenheiten überein. Die Schriftstellerin hat hier trotz ihrer sprichwörtlichen Fantasie nichts erfunden, sondern gründlich recherchiert.
Nein, sie war sehr fleißig. Sie war verreist unter zwei Sommer, glaube ich, war sie. Den einen Sommer war sie ganz nördlich von Schweden und hat das alles sehr gut einstudiert, bevor sie zum Schreiben angefangen hat.
So besuchte Selma Lagerlöf in der Provinz Norrland ein Erzbauzentrum und eine Lappensiedlung, um kompetent darüber schreiben zu können. Die Autorin arbeitete mit großem Elan an dem Schulbuchprojekt. Der Gedanke, durch Literatur die geistige Bildung der Jugend zu fördern, war ein Grundsatz der modernen Pädagogik, dem sich Lagerlöf verpflichtet fühlte. Immerhin hatte sie selbst als Lehrerin gearbeitet und ihren ersten Roman neben der Arbeit geschrieben. Sie hoffe, schrieb sie einmal in einem Brief, dass durch eine gute Allgemeinbildung der gegenwärtige Klassenunterschied beträchtlich verringert werde. Und schon 1901 äußerte sie den Wunsch, dass ihr Schwedenbuch für Kinder eines ihrer besten Bücher werde. Noch hatte sie die Figur des Däumlings nicht erfunden. Doch als kurze Zeit später der fiktive Hauptdarsteller in ihrer Fantasie Gestalt annahm, war der Weg frei, den landeskundlichen Stoff mit einer spannenden Erzählung zu verknüpfen. Der erste Teil des Nils Holgersson erschien am 24. November 1906 und schlug in der Öffentlichkeit sofort ein. Bis heute können die Kinder der Welt aus diesen Geschichten lernen, die schnatternden Wildgänse hoch oben am Himmel ebenso mit wachen Augen zu sehen wie die schwedischen Landschaften, die von den Graugänsen überflogen werden. Im Flur des Hauses in Mårbacka macht Fremdenführerin Hertha Hedlund auf eine ausgestopfte Wildgans aufmerksam.
Die Gans hat die Selma Lagerlöf von zwei Kindern von Süden und von Schweden bekommen. Die Kinder haben die Gans tot bei einem See gefunden, die haben sie aufstopfen lassen, haben einen Zettel um den Fuß gesetzt und da stand es, hier kommt die Akka. Die waren überzeugt, das ist die Leitergans von dem Buch Nils Holgerssons Wunderbare Reise durch Schweden. Die Selma Lagerlöf hat die Gans hier auf der Bücherregal hingestellt und jedes Mal, als sie vorbeiging, so hat sie sie ganz leicht über den Rücken gestreichelt.
Einer der frühen Leser des Nils Holgersson im deutschen Sprachraum war der junge Konrad Lorenz. Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger erzählte später einmal in einem Interview, welch großen Einfluss dieses Buch auf sein Leben hatte.
Das erste Buch, das auf mich einen wirklich bestimmenden Einfluss genommen hat, war Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons Reise mit den Wildgänsen. Und da wollte ich eine Wildgans sein eigentlich. Das heißt, zuerst wollte ich eine Eule sein, weil die nicht schlafen geht. Die braucht nicht schlafen gehen. Und dann bin ich draufgekommen, dass Eulen nicht schwimmen können. Und dies widersprach meinem Universalitätsbedürfnis und ich suchte einen Vogel, der auch schwimmen kann.
Das Buch über den Däumling und die Wildgänse war für Selma Lagerlöf auch ein geschäftlicher Erfolg. Das Kind ihrer Fantasie machte es der kinderlosen Schriftstellerin sogar möglich, Moorbacka zurückzukaufen. Das Gut war in den 1880er Jahren in finanzielle Not geraten und hatte verkauft werden müssen. Für Selma Lagerlöf ein traumatisches Erlebnis und ein wichtiger Anstoß für ihr Schreiben. Doch im Jahr 1908 erwarb sie das Haus ihrer Kindheit zurück und ließ es zu einem behaglichen Sommerhaus umbauen. In der Rückschau notierte sie:
Ich fühlte, dass ich wirklich heimgekommen war.
Auf Gut Moorbacka war Selma Lagerlöf wohlbehütet aufgewachsen. Ein Hüftleiden und eine zeitweilige Lähmung hatten ihr freilich schon früh eine Wendung ins Träumerische und Geistige gegeben. Und wenn die Mutter oder andere Frauen an Winterabenden Familiengeschichten, Sagen oder Märchen erzählten, bekam ihre Fantasie reichlich Nahrung. Aber auch der Vater beeinflusste das Wesen der Tochter nachhaltig. Selma Lagerlöf berichtet davon in ihrer Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises, den sie als erste Frau 1909 in Stockholm bekam. In dieser Dankesrede, übrigens einer der schönsten, die je bei einer Nobelpreisverleihung gehalten wurden, verbeugt sich Selma Lagerlöf vor ihrem Vater.
Nie ist mir jemand begegnet, der eine solche Liebe und Verehrung für Dichtung und Dichter gehabt hatte. Und wenn er nun erfahren hätte, dass die Schwedische Akademie mir einen großen Dichterpreis zuerkannt habe, es war ein wahrer Schmerz, dass ich es ihm nicht erzählen konnte.
Leutnant Lagerlöf war kein erfolgreicher Landwirt gewesen, dafür aber ein geselliger Familienvater und guter Unterhalter. Und offenbar hatte er auch den Ehrgeiz, sich ein kleines Denkmal zu setzen. Auf dem Landsitz fällt nicht nur das weiß gestrichene Sommerhaus ins Auge, sondern auch ein langgestreckter und im Grunde völlig überdimensionierter Stall.
Das war der Selma Lagerlöfer Vater, der hat diesen Stall gebaut. Das war nicht ganz einfach. Erstens wollte er einen sehr großen Stall haben und er wollte ihn da hinlegen, dort wo er jetzt steht. Der Grund war nicht so gut und mehrere Mal sind die Wände ganz einfach ins Moor reingesunken. Ja. Aber zum Schluss ist er hier gestanden und der Vater war sehr begeistert darüber.
Der große Stall im Moorboden war aber kein Garant für wirtschaftlichen Erfolg. Der Vater brachte das Gut durch Misswirtschaft in Not, verbitterte zusehends und verfiel dem Alkohol. Er starb 1885. Selma Lagerlöf hatte gerade in Stockholm ihr Lehrerinnenexamen gemacht. 3 Jahre später kam das Familiengut unter den Hammer. Literaturwissenschaftlerin Annegret Heidmann.
Also wenn auch ihre Bücher märchenhaft sind und manchmal sehr unrealistisch, so haben sie doch diesen realen Hintergrund der aktuellen schwedischen Situation. Da geht es zum Beispiel um die Verarmung der großen Gutshöfe. Das ist ja was, was Selma Lagerlöf auch selbst erlebt hat in ihrem Leben. Der elterliche Hof hat ja auch dem ökonomischen Druck nicht standhalten können, trotz des Versuches der Modernisierung. Und es war absolut kein Einzelfall. Reihenweise sind die Höfe um Moorbacka, um ihr Elternhaus herum, damals in den Konkurs gegangen. Und diese Art des Lebens auf einem großen Gutshof Gutshof im 19. Jahrhundert war damals eine gefährdete. Und das ist auch etwas, was Gösta Berlings Saga in indirekter Weise abbildet, was sozusagen den sozialhistorischen Boden oder Hintergrund für diesen Roman und für auch andere ihrer Texte bildet.
Schon in jungen Jahren war Selma Lagerlöf so mit persönlichen Erfahrungen konfrontiert, die mit Macht nach einer geistigen Verarbeitung drängten. Der schwedische Schriftsteller Per Olof Enquist meint sogar, dass der Alkoholismus des Vaters ihre Jugend zerstört habe. In seiner Autobiografie »Ein anderes Leben« kritisiert Per Olof Enquist seine berühmte Kollegin wegen ihrer, wie er schreibt, lebenslangen Lügen über den Schnaps des Vaters, auch bei ihrer Rede, als sie den Nobelpreis bekam. Gegen diesen kompromisslosen Vorwurf lässt sich einwenden, dass auch eine Schriftstellerin eine Privatsphäre besitzt. Selma Lagerlöf entschied sich dafür, öffentlich nicht über den Alkoholismus des Vaters zu sprechen. Aber sie schwieg nicht über das, was sie erlebte und bedrückte. Der Alkoholismus ist ein zentrales Thema in ihrem Werk, sei es in Gestalt des sich zu Tode trinkenden David Holm in der Erzählung »Der Fuhrmann des Todes«, sei es gleich in ihrem ersten Roman Gösta Berling, der 1891 erschien. Die Hauptfigur, der landgeistliche Berling, trinkt gerne und fühlt sich anfangs durchaus wohl dabei.
Seiner Meinung nach war er gerade so ein Pfarrer gewesen, wie sie ihn verdienten. Sie tranken ja alle. Weswegen sollte er der Einzige sein, der sich Zwang antat? Der Mann, der seine Gattin begraben hatte, betrank sich beim Leichenschmaus. Der Vater, der sein Kind zur Taufe gebracht hatte, hielt hinterher ein Saufgelage. Die Gemeinde trank auf dem Heimweg von der Kirche, so dass die meisten berauscht waren, wenn sie zu Hause anlangten. Für die war ein vertrunkener Pfarrer gut genug.
Anders als der Frechling Niels Holgersson quält Gösta Berling keine Tiere, sondern drangsaliert den eigenen Körper. Erst durch die Liebe zu einer Frau kommt er wieder zur Besinnung und löst sich aus der Abhängigkeit vom Schnaps. Selma Lagerlöf beschreibt die Wandlung seiner Persönlichkeit und den Prozess seiner Heilung. Auch in vielen ihrer späteren Erzählungen beschwört die schwedische Schriftstellerin die erlösende Kraft weiblicher Liebe und die Fähigkeit des Menschen zu kritischer Selbsterkenntnis. Doch mit dem Gösta Berling-Roman erntete sie erst einmal Verwunderung.
Weil er eben so in Anführungsstrichen unrealistisch war. Man hatte in den 1880er Jahren in Skandinavien große realistische, naturalistische Literatur geschrieben. Da gab es den Großkritiker Georg Brandes, der gefordert hatte, man solle Probleme der Gegenwart zur Debatte stellen. Und das stellt sich in Selma Lagerlöfs Werk auf den ersten Blick überhaupt nicht so dar. Ihre Werke sind oft in der Vergangenheit angesiedelt. Sie haben märchenhafte Elemente. Sie bedienen eben nicht die Erwartungen, die der Leser an Realismus stellt. Und daher diese Verwunderung und daher aber auch bei vielen Kritikern eine Abwertung.
In ihrer Nobelpreisrede erzählt Selma Lagerlöf von einem Tagtraum. Während ihrer Eisenbahnfahrt nach Stockholm erzeugt das Rollen der Räder eine eintönige Musik. Das Bild des Vaters im Schaukelstuhl taucht vor ihrem geistigen Auge auf. Es beginnt eine fiktive Unterhaltung über Impulse und Antriebe der Schriftstellerei. Obwohl sie später weit in der Welt herumkam und keineswegs in Provinzialismus versank, bekennt sich Selma Lagerlöf in diesem Dialog mit dem Vater zu ihren schwedischen Wurzeln und dem bäuerlichen Volksglauben.
Denk nur an all diese armen, heimatlosen Kavaliere, die in deiner Jugend in Färmland umherzogen und Karten spielten und Lieder sangen. Wie viele tolle Abenteuer und Einfälle und Scherze schulde ich ihnen. Und denk an all die Alten, die in kleinen grauen Hütten am Waldessaum saßen und von Nöck und Troll und von verzauberten Jungfrauen erzählten, die im Berg gefangen säßen. Die haben mich gelehrt, wie man über harte Felsen und schwarze Wälder Poesie ausbreiten kann.
Von Anfang an hatte Selma Lagerlöf viele begeisterte Leser. Später wurden ihre Werke immer wieder verfilmt. In der Literaturwissenschaft vollzog sich jedoch nur langsam ein Perspektivwechsel. Mehr und mehr wurden hinter der scheinbar trivialen Oberfläche ihrer Texte die tieferen psychischen Dimensionen ausgemacht. Selma Lagerlöfs Bücher sind Schichtenmodelle, schreibt Annegret Heidmann. Sie verbergen scheinbar das Wichtigste, machen aber dennoch Strukturen des Unterbewussten sichtbar, erzählen von Schuld, Liebeskonflikten und Tod. Die schwedische Autorin wird heute auch von der Wissenschaft neu entdeckt. der Philologe Jörg Klauser.
Neuere Untersuchungen, neuere literaturwissenschaftliche Bemühungen und auch literaturgeschichtliche Bemühungen um ihr Werk zeigen nun aber doch, dass sie von einer ungeheuren Modernität ist, dass ihre Texte häufig zwischen dem scheinbar sentimentalen, naiven und dem auch formal sehr, sehr avancierten Pendeln oszillieren. Und man hat sie auch einmal als eine der Mütter des schwedischen Romans bezeichnet. Also das heißt, eine Begründerin einer literarischen Tradition, die in der schwedischen Literaturgeschichte eigentlich bis heute einen ganz wichtigen Zweig, einen ganz wichtigen Strang darstellt.
1895 gibt Selma Lagerlöf ihren Beruf als Lehrerin auf und lebt fortan als freie Schriftstellerin. Sie reist nach Italien und treibt auf Sizilien eingehende Studien für ihren zweiten Roman »Die Wunder des Antichrist«. Darin behandelt sie die Beziehung von Christentum und Sozialismus, ohne sich auf eine politische Position festzulegen. Es folgt das Monumentalwerk »Jerusalem«, ein Roman, der vor kurzem in Deutschland als literarische Wiederentdeckung gefeiert wurde. Lagerlöf erzählt darin von einer Gruppe schwedischer Bauern, die ein religiöses Erweckungserlebnis zur Auswanderung treibt. Das Buch sorgt für den endgültigen Durchbruch der Schriftstellerin. 1909 wird sie für den Literaturnobelpreis nominiert.
Das war nicht so einfach, 1909 eine Frau, die den Nobelpreis bekommt, denn das waren ja sehr viele männliche Schriftsteller, die ihn auch haben wollten. Aber da hat sie dann gehört, vielleicht bekommt sie den Nobelpreis. Ja, aber dann hat sie auch gehört, vielleicht muss sie ihn teilen mit einem männlichen Schriftsteller. Der war auch von Schweden, der hieß Werner von Heidenstam. Da hat sie zu ihrer Freundin geschrieben, wird das so werden, sage ich danke nein dazu. Aber so war es nicht. Sie hat den Nobelpreis bekommen, 1909, ganz allein. Und der Werner von Heidenstam, der hat können warten bis 1916. Dann hat er ihn bekommen.
Mit dem Preisgeld gelang es Selma Lagerlöf, auch das zum Gut Morbacka gehörende Land zurückzukaufen. Die Lagerlöf-Tochter holte so als alleinstehende Frau das Anwesen in die Familie zurück. In ihrer Nobelpreisrede spricht sie unaufdringlich auch von ihrem Fleiß, ohne dass dabei ein Vorwurf über das Versagen des Vaters spürbar wäre.
Die Beziehung zum Vater war natürlich insofern eine besondere, weil sie einerseits sehr eng war, weil er aber natürlich andererseits auch das Element von Tradition, von Festigkeit, von Männlichkeit, aber auch von Verfehlen der Männlichkeit repräsentiert. Schließlich hat der Vater den Hof verloren durch, ja, wenn man es mal zusammenfasst, durch seine Unfähigkeit, durch sein Trinken, aber auch offenbar durch seine Unfähigkeit als Landwirt, als Ökonom, den Hof weiter zu betreiben. Und davon sagt sie natürlich nichts bei dieser Gelegenheit, aber es wird deutlich, dass der Vater mit seinen positiven und negativen Seiten eine Art von Folie für ihr Schaffen bildet, der aber vielleicht auch gerade ihr ermöglicht hat, sich dort draus zu lösen. Und insofern ist diese Wiederaneignung von Morbacka und dieser Preis in gewissem Sinne auch ein Sieg über den Vater, den sie hier in sehr freundlichen Worten zu formulieren versteht.
Die Dichterin von Morbacka wurde eine tüchtige Geschäftsfrau und geachtete Gutsherrin. Das Gesinde bestand in den späten Jahren aus 53 Personen. 5 Pferde und 32 Kühe gehörten zum Hof. Geheiratet hat Selma Lagerlöf nie. Das Schreiben wurde ihre Passion. Doch sie pflegte intensive Freundschaften und an Zuneigung und Nähe fehlte es ihr nicht. Annegret Heidmann über die Freundinnen der Schriftstellerin, die sie auf Reisen und bei der Arbeit begleiteten.
Walburg Ulander zum Beispiel hat auch ihre Manuskripte ins Reine geschrieben. Sie hat ihr bei der Fanpost geholfen und derartige Dinge getan. Also da gab es durchaus enge Beziehungen, die natürlich auch dazu geführt haben, dass man in jüngerer Zeit die Frage gestellt hat, ob die Autorin eventuell lesbisch war, ob sie Liebesbeziehungen zu Frauen unterhalten hat. Diese Frage, denke ich, kann man nicht beantworten, wenn nicht die Autoren selbst sich dazu geäußert haben. Und das hat Selma Lagerlöf nicht getan. Fest steht, dass sie viele intensive Freundschaften zu Frauen unterhalten hat.
Selma Lagerlöf gehörte der Frauenbewegung an und war sozial und politisch aktiv. Auf dem Internationalen Kongress zum Frauenstimmrecht in Stockholm im Jahre 1911 hielt sie eine Rede über Heim und Staat, in der sie der Männerwelt selbstbewusst gegenübertrat.
Das kleine Meisterwerk, das Heim, war unsere Schöpfung mit Hilfe des Mannes. Das große Meisterwerk, der gute Staat, wird vom Manne geschaffen werden, wenn er im Ernst die Frau zu seiner Helferin macht.
Die Dichterin des Nordens starb am 16. März 1940 in Moorbacka im Alter von 82 Jahren. Ihre Romane und Erzählungen werden bis heute gelesen, vor allem der Nils Holgersson. Zusammen mit ihm und den Wildgänsen können sich die Leser in die Lüfte der Fantasie begeben. Am Ende kommt der freche Nils zur Vernunft und wird vom Däumling wieder zurück in einen Jungen verwandelt.
Der Junge schrie vor Freude auf und nahm die alte Akka in den Arm. Die anderen Wildgänse drängten sich um ihn und streichelten ihn mit ihren Schnäbeln. Sie schnatterten und kakelten und beglückwünschten ihn herzlich. Und auch er redete auf sie ein und dankte ihnen für die wunderbare Reise, die er mit ihnen hatte machen dürfen. Doch auf einmal wurden die Wildgänse merkwürdig still und zogen sich von ihm zurück. Es war, als wollten sie sagen, »Ach, er ist ja ein Mensch. Er versteht uns nicht.« Und wir verstehen ihn nicht. Da stand der Junge auf, ging zu Akka und streichelte und liebkoste sie. Das tat er auch mit Iksi und Kaksi, Kolme und Nelje, Wisi und Kusi, den Alten, die von Anfang an mit dabei gewesen waren. Dann verließ er das Ufer und ging landeinwärts. Denn er wusste, dass bei den Vögeln Kummer schnell vergeht und wollte sich von ihnen trennen, solange sie noch seinen Verlust betrauerten.